ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Sonntags 14 bis 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie möchten, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine Person, die sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es war immer schon wichtig. Aber momentan brauchen wir fruchtbare und tiefergehende Diskussionen über die Freiheit der Kunst, die Freiheit des Ausdrucks und die Freiheit der Sprache mehr denn je. Unser Gast ist ein großer Freund dieser Themen. Schon so lange arbeitet er mit Worten und Bildern. Gero von Böhm, Jahrgang 54, Journalist und Moderator. Der gebürtige Hannoveraner darf auf die Frage nach seinem Wohnort Berlin antworten, um noch ein und Frankreich hinterherzuschieben. Überhaupt kam er viel rum in der Welt. Von Böhm produzierte mehr als 100 Dokumentarfilme und interviewte Persönlichkeiten wie Loriot, Stephen Hawking, Susan Sontag und Karl Lagerfeld. Die Reihe Wortwechsel schrieb Fernsehgeschichte. Geschichten bei so vielen Gästen. Es ist uns wirklich eine große Freude und Ehre, diesen Mann heute bei uns zu Gast zu haben.
Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
Ich freue mich sehr. Eine meiner allerliebsten Sendungen. Ach, und jetzt bin ich plötzlich selber
jetzt hören Sie auf.
Nicht zu fassen.
Geplant war es ja schon vor 6 Wochen, 8 Wochen. Wie lange ist es her?
Wann waren Sie? Mindestens, ja.
Corona hat Sie nochmal gekrallt.
Ja, ja. Nach 3 Jahren fast. Nicht Corona, weil wir waren wahnsinnig vorsichtig, überall und immer mit Maske und dann erwischt es einen halt. Es erwischt uns alle irgendwann.
Ja, ja, na klar, oder auch mehrfach. Und sind Sie ganz gut rausgekommen aus der Sache?
Ja, es war vor allem eine sehr schöne Zeit.
Weil Sie...
Es waren tolle 2 Wochen, endlich zu Hause, endlich alles lesen, was ich gestapelt hatte und gemütlich mit meiner Frau kochen, essen, trinken. Herrliche Weine haben wir entdeckt.
Ja, so stellt man das sich vor. Das ist natürlich die Fantasie, die hervorragende Disney-Fantasie von Pandemie. Toll, ideal.
Absolut.
Endlich alles weggelesen, getrunken,
alles
gekocht. Also es ist wie die Hippies eigentlich.
Und
toll.
Das bisschen Fieber war auch ganz lustig, hatte ich lange nicht mehr.
Gut, dann sind Sie gut davongekommen. Wir alle kennen Leute, die wirklich harte Verläufe hatten. Also
natürlich. Insofern
schön, dass es bei Ihnen nicht so war. Was denken Sie... Lieber Herr von Böhm, über welches Thema haben Sie sich in Ihrem Leben am häufigsten Gedanken gemacht?
Über welches Thema? Eigentlich über Menschen. Ich habe immer Menschen gesucht. Und man fragt sich natürlich, warum? Warum ist das so? Warum sucht man die Geschichten von anderen? Vielleicht, weil man selber keine hat? Vielleicht, weil man ständig auf der Suche nach einer Identität ist? Man nimmt ja von jedem was mit. Es gibt wenige Gäste nur, von denen in mir, in meinem Kopf, in meinem Herzen manchmal nichts geblieben ist.
Was denken Sie, könnte ich von Ihnen?
Das zimmert man sich wahrscheinlich irgendwas zusammen. Also ich habe mich auch ertappt, dass ich irgendwie Worte übernommen habe, Gesten von Menschen, mit denen ich länger an Dokumentationen gearbeitet habe. Ich habe 3 Filme mit Karl Lagerfeld gemacht und dann sagt man so noch ein paar Monate später immer doch, 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 doch. Und das ist ein geflügeltes Wort in unserer Familie. Wir sagen alle doch, 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 doch.
Ganz schnell vor allen Dingen, ja. Was glauben Sie denn oder wozu würden Sie mich denn einladen, was ich aus unserem Gespräch mitnehmen könnte, was ich von Ihnen übernehme oder mitnehme, im besten Fall?
Das müssen Sie am Ende des Gesprächs mir sagen, was Sie mitnehmen können. Ich habe nicht wahnsinnig viel zu bieten, zumal ich wirklich sehr ungern über mich spreche.
Ja, dann werden das tolle 2 Stunden.
Andere ausgesaugt als Vampir und wie gesagt, immer ist was geblieben, aber ich selber habe wenig zu geben.
Na, das glaube ich nicht. Aber ist das Ihre Art der Koketterie, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie Menschen ausgesaugt haben? Man könnte ja auch sagen, dass Sie Menschen studiert haben oder auch inspiriert haben durch Ihre Fragen.
Ja, wir sind alle Menschenfresser, sagt Georg Stefan Troller, eines meiner großen Vorbilder, der große Dokumentarfilme. Aber wie war die Frage?
Habe ich jetzt auch gerade vergessen. Nein, aber Fragen stellen bedeutet ja möglicherweise auch, den anderen auf neue Gedanken zu bringen. Das heißt, sie geben einer Person ja auch vielleicht etwas. Es ist jetzt etwas komisch, das zu sagen, weil ich ja auch, weil wir denselben Job haben und ich möchte jetzt nichts daran glorifizieren, gar nicht. Es ist ein Geben und Nehmen, denke ich mal.
Das sollte so sein, unbedingt, ja. Dann ist ein Gespräch gut. Mhm. Wenn der andere nicht wieder diese Maske auf hat und das erzählt, was er immer erzählt, sondern wenn ich ihn ankicken kann und er hat einen Gedanken, den er vielleicht schon immer ausdrücken wollte, und da kommt das dann. Ich erinnere mich an Isabella Rossellini, die inzwischen eine gute Freundin geworden ist. Das war ein sehr aufregendes Gespräch. Wir sprachen über das Verhältnis zwischen Mann und Frau und über ihre Frustrationen auch in den Beziehungen, die sie hatte. Und plötzlich brach es auch aus ihr raus. Und sie erzählte mir, dass sie damals, als sie in Rom lebte, als junges Mädchen, so ein Date-Rape hatte. Sie ist von ihrem Freund vergewaltigt worden. Und das hat sie erzählt und zum ersten Mal erzählt. Und das war für sie, glaube ich, sehr wichtig. Und ich hatte das Gefühl, dass ich sie so ein bisschen dahin geführt hatte, wirklich über all das, über ihre Schwierigkeiten mit Männern auch, haben wir gesprochen. Und dann sage ich, es muss irgendwie ein Schlüsselerlebnis gegeben haben. Und dann war eine Pause, ist ja das Schönste in Gesprächen.
Ich mag das auch sehr.
Sind die Pausen, denn es kommt immer noch was, bloß nicht gleich die nächste Frage nachschießen. Und dann kam das eben. Das war so ein Moment.
Wie steht's denn um die Verantwortung der Fragenden oder des Fragenden? Also ich würde in so einem Moment, nicht, dass ich das auch nicht wertschätzen könnte, das ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Und tatsächlich kann sowas auch fungieren wie so ein Korken, der aus der Flasche fliegt in dem Moment. Nur bei den meisten Menschen, mit denen ich spreche, würde ich mir wünschen, das würde nicht vor laufenden Kameras oder nicht vor dem Mikrofon passieren, denn manchmal, das werden Sie auch kennen, ich kenne es in jedem Fall, spürt man, dass sich das Gegenüber sehr sicher fühlt und sehr vertraut und sich sehr öffnet und man fast den Reflex hat, es vor sich selbst zu schützen. Also eine Offenheit ist schön, aber zu viel Offenheit, also so etwas Persönliches, hatten Sie nicht den Instinkt, Sie in dem Punkt schützen zu wollen?
Nein, weil ich das Gefühl hatte, sie will es erzählen. Und ich habe natürlich hinterher mit ihr gesprochen und gesagt, willst du das drin lassen? Das ist ja doch sehr explizit auch gewesen. Ja, unbedingt.
Ja, ja.
Aber es gibt natürlich auch so das Gefühl, jetzt gehst du lieber nicht mehr weiter, jetzt machst du die Tür nicht mehr auf. Ja. Und ich bin überhaupt der Meinung, dass man, ja, was ist so ein Gespräch? Man macht ja immer kleine Türchen auf und der andere geht entweder durch oder auch nicht, denn er weiß ja genau, was dieses Stichwort bedeutet. Ja.
Interessant sind ja auch die Fragen, auf die Leute nicht antworten oder ausweichen. Auch das sagt ja oft sehr viel über sie aus. Wenn man sich auf jemanden vorbereitet, tut man das ja auch, um die Fragen nicht nochmal zu stellen. Sie haben es eben schon in der Art angedeutet, damit nicht derselbe Sermon, derselbe Kanon immer wieder kommt.
Nee, die dürfen sich nicht langweilen, das ist das Allerwichtigste.
Okay, ich gebe mir wirklich große Mühe, ich verspreche es Ihnen. Und wir können uns immer wieder in die Musik retten. Ist es Ihnen denn leicht gefallen, 8 Lieder auszusuchen? Hätten Sie gerne mehr oder gerne weniger ausgesucht?
Mehr, natürlich. Ja, mein Kopf ist voller Musik, immer.
Gut, dann sage ich Ihnen mal, mit welchem wir anfangen. Ja. Wir fangen mit David Bowie an.
Ah.
Mit Heroes.
Sehr schön. Wir sitzen schließlich in Berlin.
Wir sitzen in Berlin, wir sitzen sogar in Schöneberg.
Ja, eben. Und da hat er es geschrieben, dieses Lied.
Hier hat er es geschrieben.
In Berlin.
Seiner WG. Ja, gut, wir hören es gleich, aber Sie haben ja eine Geschichte dazu.
Eine kleine, Geschichte. Ich habe, das war 1977, eine Radiosendung gemacht, die hieß Radio Club. Da habe ich auch schon Leute interviewt. Wie alt war ich denn da? Keine Ahnung, 23, glaube ich. Und eine dieser Sendungen ging um Romy Haag. Die habe ich in ihrem Club besucht, die berühmte Romy Haag. Und machte mit ihr das Interview in der Garderobe und dann haben wir uns für den nächsten Tag nochmal verabredet, weil wir noch weiterreden wollten. Eine tolle Frau übrigens.
Absolut.
Und ich besuchte sie in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung, komme rein, gucke ins Wohnzimmer, da sitzt auf dem Sofa David Bowie. ein properer junger Mann, der und wahnsinnig höflich, der sprang gleich auf, als ich junger Spund da reinkam. Und dann haben wir 3 Worte gewechselt und ich ging wieder mit Romy in ein anderes Zimmer. Wir machten das Interview weiter und als ich rauskam, war David Bowie weg. Natürlich hätte ich den gerne gehabt, das hätte vielleicht sogar geklappt. Aber ich war überrascht, weil er war nicht spießig, aber er machte so einen biederen Eindruck fast. Wahnsinnig höflich.
Ja, und er soll
was
ja auch
angenehm
nicht,
ist.
Finde ich auch. Ich habe mal, ich glaube, es war ein Kruder Dorfmeister, die mal mit ihm gearbeitet haben und überrascht waren von seiner Körpergröße. Also er war jetzt nicht ein, man denkt ja, Bowie ist, oder ich würde jetzt immer denken, oder hätte gedacht, das ist ein ganz großer Mann.
Weil er so schlank war auch.
Vielleicht, ja. Und weil er so überragend einfach war.
War ganz zierlich und hatte eine wahnsinnige Ausstrahlung, ungeheuer. Aber das war die Zeit, wo er hier in Berlin Lieder geschrieben hat.
Ja, da hört man ein bisschen Schöneberg raus. Da haben wir da so ein bisschen was davon ist da.
Ja, das war ein Gesamtkunstwerk, dieser Bowie. Und es ist ein großes Bedauern in meinem Leben, dass ich ihn später dann nicht mehr getroffen habe, nicht mehr interviewen konnte. Ja, er war ein Hero.
Wenn Sie das jetzt so sagen, dann muss ich leider zu einer Frage greifen, die ich Ihnen nicht stellen wollte, weil ich die selbst auch schwierig zu beantworten fände und weil sie Ihnen, glaube ich, immer gestellt wird. Aber welche anderen Menschen haben Sie nicht getroffen, die Sie gerne interviewt hätten?
Marcello Mastroianni, Papst Franziskus, hätte ich wahnsinnig gerne interviewt, aus verschiedensten Gründen.
Zum Beispiel?
Weil ich zu einer bestimmten Zeit glaubte, dass er das Blatt noch mal wenden kann, dass er die katholische Kirche, die unendlich wichtig ist, auf anderen Erdteilen mehr als bei uns, dass er das retten kann, dass er zur Vernunft kommt. Das ist leider nicht der Fall, aber ich hätte wahnsinnig gern gewusst, was hinter dieser Phalanx von Männern eigentlich steckt. Und ich dachte immer, darauf kann er eine Antwort geben. Und ich habe mich einmal bemüht und das hat dann irgendwie nicht geklappt und dann habe ich es auch nicht mehr versucht.
Sie sind ja ziemlich weit vorgedrungen in Ihrer Serie auch die Paläste der Macht. Also Sie haben ja unter anderem auch im Vatikan gedreht.
Richtig.
Zu welcher Zeit war das? Ungefähr.
Wir brauchen Zeit keine Jahreszahlen. Von, ich weiß auch nie Jahreszahlen.
Wir haben uns eben schon drüber unterhalten.
Ich vergesse auch immer alles, was ich gemacht habe und kann das nicht mehr einordnen, ob das vor 3 Jahren oder vor 20 Jahren war. Das war 2005. Also auch schon eine Weile her, auch beinahe 20 Jahre, das rast alles so, ja.
Was haben Sie sich da alles für Paläste geschnappt oder in welche Zentren der Macht sind Sie vorgedrungen?
Ich war im Kreml, ich war im Büro von Putin, habe mit ihm gesprochen. Es war sehr witzig eigentlich, weil er sagte, dieser Kreml ist mir ein Buch mit 7 Siegeln. Nach wie vor verlaufe ich mich auf den Gängen, aber die Straßen um den Kreml herum kenne ich wie meine Westen.
Weil er Taxifahrer war, ne?
Nee, weil er Leute beobachtet hat für den KGB.
Ach so, ne? Super.
Wer da so ein- und ausging, okay. Ist unglaublich. Und damals hatte man so den Eindruck, er war doch zugänglich und hatte eben, wie man an dieser kleinen Geschichte merkt, einen gewissen Humor. Und das hat sich natürlich alles abgeschliffen, verändert und hat zum Wahn geführt dann zum Schluss. Schrecklich. Also der Kreml war dabei, aber das Weiße Haus. Ich war im Oval Office und mit einer kleinen Kamera, es wäre heute undenkbar, Und alle guckten immer, das war der Staatsbesuch von Berlusconi. Und diese beiden Typen saßen da vorm Kamin und ich habe die Kamera aber immer in die andere Richtung gehalten, meine Kleine.
Ich überlege gerade, wer der Präsident war zu der Zeit. Bush war Präsident, okay.
Ja, George W. Mhm. Und ich fand diese beiden Herren die nicht Gockel. So wahnsinnig interessant und habe dann auf dem Schreibtisch gehalten, die Kamera, wo Bilder standen von verschiedensten Hunden. Der Verteidigungsminister Paul war da und guckte ganz skeptisch. Condoleezza Rice bis auf den Nägeln rum und das habe ich natürlich dann alles reingeschnitten, gemeinerweise. Und da habe ich wahrscheinlich inzwischen Hausverbot, aber ist auch schon eine Weile her.
Ja, könnte sein.
Aber es war einfach interessant. Ich kann diese ganzen Sachen und diese ganzen Paläste, ich war auch im Elysee, ich war im Buckingham-Palast und habe die Geschichte dieser Orte erzählt, aber immer mit einer gewissen Ironie, weil es fällt mir wahnsinnig schwer, Macht und diese Gesichter von Macht und diese Burgen und Paläste wirklich ernst zu nehmen.
Ja, das hätte ich Sie jetzt gefragt. Haben Sie einen kleinen oder auch großen gemeinsamen Nenner zwischen all diesen mächtigen Menschen entdeckt und beobachtet? Was sind das für Menschen, die unbedingt Macht wollen? Sind das auch mal Menschen, die in sich ruhen und damit Gutes wollen? Oder sind es Menschen, die damit bestimmte Defizite möglicherweise kompensieren möchten?
Ich glaube, es ist beides. Es geht vielleicht aus von Defiziten, die man kompensieren möchte. Und dann will man aber schon auch was Gutes erreichen, glaube ich. Das, was man für gut hält, wohlbemerkt. Ja.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass es nur um Kompensation von irgendwas geht. Aber ich habe mich das oft gefragt. Ich habe nie den Wunsch gehabt, irgendeine Art von Macht zu haben. Ja, ich habe auch wunderbare Angebote gehabt, in hohe Etagen bei Rundfunkanstalten herrlich einzusteigen mit dem tollen Gehalt. Macht wollte ich nie. Ich war nie in meinem Leben irgendwo angestellt. Und hatte deshalb nie Macht.
Naja, könnte man jetzt auch umdrehen. Sie waren immer frei und hatten auch Angestellte. Das bedeutet auch Macht und das bedeutet Verantwortung.
Ja, das ist klar. Aber Macht würde ich nicht vorne anstellen. Verantwortung schon eher.
Was ist denn eigentlich Macht? Ja, dann, was ist denn Macht, wenn wir jetzt sowieso auch viel über das Patriarchat beispielsweise diskutieren? Da geht es ja um eine Vormachtstellung, um die Macht. Und ich bin der Meinung, wenn es diese körperliche Überlegenheit nicht gäbe und die Brutalität, die eingesetzt werden würde, gäbe es auch die Art von Macht nicht. Denn wenn sich Macht über Cleverness und Intelligenz, möglicherweise sogar ein bisschen Herzensbildung definieren würde, dann wären wir längst, vielleicht nicht im Matriarchat, aber zumindest pari. Mhm. Was denken Sie?
Das würde ich sofort genauso unterschreiben. Und davon müssen wir irgendwie wegkommen.
Wie machen wir das denn?
Wir sehen ja, dass es nicht so weitergeht. Frauen nach vorn, kann ich nur sagen. Ja, die haben eine andere emotionale Intelligenz in der Regel, sind offener als Männer, sind meiner Meinung nach schlauer als Männer, reagieren anders und das ist viele Jahrhunderte einfach zu sehr unter der Decke gehalten worden, was auch an ihnen selber lag.
Mhm.
Das ist eine völlig andere Herangehensweise ans Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine wunderbare Frau.
Sie sind fast 50 Jahre schon verheiratet. Das hat geklappt.
Ja, das hat sehr gut geklappt, ja. Weil wir natürlich, also ich meine, es wäre stinklangweilig, wenn man sich nicht streiten würde. Das tun wir oft und immer ganz kurz. Und nach 5 Minuten fangen wir an zu lachen. Und dann ist wieder alles gut.
Mhm.
Da geht es meist um Kleinigkeiten, fast immer.
Ich glaube, die Gefahr ist nicht, fragen Sie Beziehungstherapeutin Bettina Rust, die besonders erfahren ist, aber ich glaube, die Gefahr
ja,
geht wirklich.
Ich würde Sie gerne fragen.
Ja, fragen Sie jemanden.
Was ist das Geheimnis hinter diesen 50 Jahren?
Ja, wahrscheinlich ist es genau das, was Sie gerade gesagt haben, denn ich glaube, das Risiko liegt nicht in einem Krach, der 5 Minuten oder auch 5 Stunden dauert oder vielleicht auch mal 5 Tage,
ja,
sondern er liegt in der Gleichgültigkeit, glaube ich. Also wenn
absolut
Leute irgendwann den Respekt verlieren und denken, oh, es ist mir eigentlich auch wirklich egal, was du denkst.
Oder nicht mehr in der Lage sind, aus sich rauszutreten, in den Spiegel zu gucken und sich zu fragen, was denkt der andere jetzt? Das finde ich auch ziemlich wichtig, ehrlich gesagt.
Ja.
Sich da reinversetzen. Also es funktioniert zumindest, habe ich das Gefühl.
Ja, bei Ihnen scheint es gut zu
funktionieren. Und denk mal, ach du lieber Gott, was hast du jetzt gesagt und gemacht und wie hast du dabei ausgesehen und so.
Aber wahrscheinlich wird Ihre Mutter Vera auch einen gewissen Anteil daran haben, weil ich versuche schon, so eine mini-persönliche Feldforschung aufzustellen und herauszufinden, was bei den Männern, die Frauen in der Regel und ganz pauschal formuliert auf Augenhöhe sehen, was da richtig gelaufen ist.
Ja. Schwer zu sagen. Sicher spielt meine Mutter da eine Rolle. Also ich würde niemals in meinem Leben eine Psychoanalyse machen, aber da würde meine Mutter wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Ich liebe nicht so Introspektion und ich will über mich eigentlich gar nichts wissen. Ja? Und deswegen würde ich nie eine Psychoanalyse machen. Aber es ist gut, dass sie, meine Mutter ist wunderbar. Die ist gerade 100 geworden und lebt noch allein mit einem kleinen Hund und ist eine Seele von Mensch und kritisch. Sehr kritisch. Also alles, was ich mache, wird gesehen und kritisiert.
Und auch mal gelobt?
Aber ja, natürlich schon, aber nicht nur eben. Und sie hat mir, als ich klein war oder jung war, absolut alle Freiheit gelassen. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte nach Hause kommen, wann ich wollte. Ich konnte weggehen, wann ich wollte. Und es wurde nie gefragt, wo gehst du jetzt hin? Ich konnte machen, das ist auch eine wichtige Sache, dieses Urvertrauen, das man haben sollte zu Kindern, ja. Und zu Partnern auch. Ich weiß nicht, ist das Wort richtig? Was sagt die Beziehungs- und Therapeutin und psychologisch geschulte
Frau Rust,
wunderbare Interviewerin, Frau Doktor.
Frau Dr. Rust wundert sich voller Überraschung, denn ich denke, dass dann muss sie eine gute Menschenkenntnis gehabt haben und sie müssen eine große Stabilität gehabt haben, weil ein Kind, ja, ich weiß nicht, über welches Alter wir reden, wenn Sie von all diesen Freiheiten sprechen, aber es ist ja schon auch so, dass in der Zeit vor und während der Pubertät, und jetzt rede ich wirklich, jetzt klugscheiße ich wirklich ein bisschen, bitte verzeihen Sie, aber ist ja der Rahmen, innerhalb dessen man sich bewegt und der auch von Geboten und Verboten gehalten wird, ja auch was Wichtiges. Einmal um zu rebellieren, aber auch natürlich, um eine Art von Sicherheit zu haben. Ich glaube, viele Kinder werden überfordert, wenn sie all diese Entscheidungen selbst treffen können.
Ja, der Rahmen ist das Wichtigste natürlich, ja. Bestimmte Dinge, die klar sind. Sie wusste, dass ich natürlich nach Hause komme und nicht zu irgendeiner total blöden Unzeit. Und der Rahmen ist wichtig. Die Werte, die man mitgibt, so subkutan oder per Osmose, sind wahnsinnig wichtig. Und dann kann man eben dieses Urvertrauen haben. Aber ich habe das mit meinen Kindern, haben wir das auch so gemacht.
Ja.
Nicht dauernd sagen, das nicht und jenes. Und es muss aber alles so sein. Und es ist seit Jahrhunderten so, gerade in unserer Familie. Nein. Irgendwie Vorleben, das klingt alles so pathetisch.
Nein, ich finde
schrecklich.
Nicht. Nein.
Schrecklich.
Ja, finden Sie das? Vorleben finden Sie schon
das
pathetisch.
Heißt, doch, das finde ich pathetisch. Das sollte man nicht sagen. Osmose ist vielleicht besser.
Und subkutan.
Subkutan, sowieso ein gutes Wort.
Das ist ein super Wort. So, was jetzt kommt, überrascht mich, aber wer weiß. The Message, Grandmaster Flash. Sie damals beim Breakdance?
Naja, ich war damals, als dieses Lied rauskam, ich glaube, das war 1982, sehr oft in New York, weil ich habe da Reportagen gemacht und Grandmaster Flash war ganz groß damals. Das war das New York eben noch der 70er Jahre, da war Giuliani noch nicht da und hat alles aufgeräumt. Die 42. Straße war chaotisch mit all den Peep-Shows und Burlesque-Shows und alles war ein bisschen schmutzig. Und im Meatpacking-District, wo heute Vuitton, Gucci und Pucci rumsitzen, war damals eben ein Fleischbezirk, wo die Metzger arbeiteten, das Fleisch morgens geliefert wurde. Und nachts standen die brasilianischen Transvestiten da. Und das sind Bilder, die ich nie vergessen werde. Es war unglaublich. Ich bin nächtelang da rumgelaufen, was nicht ungefährlich war. Ich hatte auch immer so ein paar Dollarnoten im Schuh. Falls man mich völlig ausraubt, hätte ich immer noch die Dinger und ein paar 25-Cent-Stücke fürs Telefon im Schuh gehabt. Aber das war eine tolle Zeit. Das war das New York, das man heute vermisst, wenn man da ist, ehrlich gesagt. Und in diesem Song von Grandmaster Flash, The Message, ist das alles alles drin. Also da heißt es zum Beispiel, broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care, I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice, it makes me wonder how I keep from going under. Und das war diese Musik und dieser Song und dieser Text. Und das, ich kann übrigens nur empfehlen, auf YouTube dieses Video anzuschauen. Das ist das New York der 70er und 80er Jahre mit allen Höhen und Tiefen. Und das vermisse ich sehr, ehrlich gesagt.
Like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Radio 1, die Hörbarust, heute mit dem Moderator, Journalisten und Produzenten Gero von Böhm. Sie können sich diese Sendung als Podcast anhören, falls Sie jetzt gleich keine Zeit mehr haben oder auch jetzt erst einsteigen, über die ARD Audiothek, über alle bekannten Podcast-Plattformen und über YouTube. Dort finden Sie auch Gespräche mit Ariana Barbori, Fritz Karl, Jan-Georg Schütte, Guido Maria Kretschmer, Bärbel Baas, Andrea Sawatzki, Uschi Brüning, Daniel Zillmann, Christian Ulmen, zahllose interessante und freundliche Personen. Und dort landen wir auch, Herr von Böhm, in wenigen Minuten, möchte ich fast sagen. Wenn die Radiosendung um ist, sind wir nur noch Dateien für den Moment. Ist nicht schlimm. Hören Sie Podcasts manchmal?
Ja, natürlich. Klar, wir hören alle Podcasts. Ich fahre manchmal 6-7 Stunden mit dem Auto und natürlich höre ich da Podcasts, die stapeln sich. Und das ist eine tolle Sache.
Die stapeln sich ist wieder so eine Sache. Da denke ich gleich wieder an Ihren, nicht Altpapier, aber wir alle kennen das, dass man sich so diese Zeitungsbücher rauslegt. Ah ja, jetzt nicht, das kommt noch nicht ins Altpapier. Das muss ich unbedingt noch lesen. Und dann wird es höher und dann wird es verschoben und wird immer höher. Und dann muss man mal 2 Wochen, wenn man Glück hat, nicht allzu krank sein, um sich das durchzulesen. Absolut. Aber wenn sich auch die Podcasts bei Ihnen schon stapeln. Viel lesen, viel hören. Wann gibt es denn mal Ruhe im Kopf?
Selten. Ich brauche zum Beispiel auch nicht viel Schlaf.
Wie viel?
Ich komme so 4-5 Stunden.
Oh.
Sind okay, einmal in der Woche 8. Aber ich brauche nicht so wahnsinnig viel. Es soll irgendwie genetisch bedingt sein. Keine Ahnung. Aber ich brauche es wirklich nicht. Ich liebe die Nächte. Ich lese nachts, ich höre nachts auch manchmal Podcasts, wenn der Schlaf dann gar nicht kommt. Aber ich finde es den größten Luxus. Die Nacht ist ein riesiger Luxus. Alles ist ruhig. Keiner ruft an. Es kommen keine E-Mails, es sei denn aus irgendwelchen anderen Erdteilen. Das interessiert einen dann auch. Und es sind nicht viele. Wunderbar. Diese Dunkelheit auch. Ich liebe Dunkelheit.
Also haben Sie auch ein Faible für Herbst und Winter?
Das weniger.
Nur die Nacht. So lange dunkel.
Herbst ist okay, Winter ist schrecklich. Da fliehe ich in den Süden, wenn es irgendwie geht.
Und wenn dann der Schlaf kommt, also sagen wir mal, Sie schlafen um 2:30 ein und wachen dann um 6:30 wieder auf. Ist das realistisch? Ist das so ungefähr Ihr Rhythmus?
Vielleicht, ja. So eher um 7.
Um 7, also, ja.
Und wenn man aufwacht, dieser Moment ist unheimlich wichtig, denn dann kommen meist irgendwelche Gedanken, die man sofort festhalten muss, ja. Plötzlich eine lang erwartete Entscheidung, plötzlich ist einem klar, in dieser Sekunde im Halbschlaf noch,
ist das nicht
so
komisch?
Muss es sein. oder man hat irgendeine Idee, du musst unbedingt das machen und sofort aufschreiben, weil es ist dann gleich wieder weg, weil es ist ja noch der Halbschlaf.
Ich finde das
ist
so
toll,
irre.
Da muss man so aufmerksam sein. Auch wahnsinnig wertvoll.
Ich merke, ich muss so ein bisschen aufpassen, weil ich Ihnen immer hinten in die letzten Worte reinspringe. Ich denke dann immer, jetzt haben Sie was, jetzt sind Sie fertig und dann sage ich was und dann kommt aber noch sowas Schönes. Es tut mir leid. Wir müssen uns nehmen, es ist wie beim Tanzen. Im Moment springe ich Ihnen noch auf die Füße, aber je länger wir uns miteinander bewegen, desto schneller kriege ich das hoffentlich hin.
Tango.
Lassen Sie uns was anderes nehmen. Das ist mir zu dramatisch.
Okay.
Können Sie Tango tanzen?
Ich war mal bei einer Tango-Stunde dabei, bei der Tango-Lehrerin von Karl Lagerfeld. Der hat Tango-Stunden genommen. Der liebte diese Musik von Carlos Gardel. Das ist ja eine Tango-Musik. Und so. Und der hat Tango-Stunden genommen. Und diese Lehrerin habe ich kennengelernt und habe auch eine Tango-Stunde genommen. Es war ein Desaster. Ich habe sofort wieder aufgehört. Ich bin absoluter Nicht-Tänzer eigentlich.
Aha.
Aber ich finde Tango toll. Das ist Theater, großes Theater.
Ja, ich stehe auch nicht so auf Theater. Tut mir leid, ich weiß, das habe ich Ihnen aber vorher nicht verraten, dann wären Sie wahrscheinlich gar nicht gekommen. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne...
Mache ich zu viel Theater?
Überhaupt nicht, gar nicht. Ich hätte Karl Lagerfeld wirklich gerne kennengelernt. Den hätte ich irre gerne interviewt. Ich wäre ihm wahrscheinlich, hätte ich ihm gar nicht standhalten können. Der ist so schnell, der ist so gescheit, der ist so toll gewesen. Die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Rede, die Freiheit der Gedanken, das sind momentan Zeiten, in denen wir lernen, vorsichtiger mit allem umzugehen, uns vorsichtiger zu bewegen. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Vielleicht waren wir zu unbedacht und zu rabiat. Vielleicht sind wir über die Gefühle von Menschen, Minderheiten hinweggegangen, ohne es zu merken. Insofern, das wird Ihnen vielleicht auch so gehen. Ich ertappe mich dabei, dass ich manchmal Sachen höre, Filme sehe. Neulich habe ich ein Lied gehört, Du lässt dich gehen, Charles Aznavour. Eigentlich ein schönes Lied. So. Das hat Roger Willemsen auch damals mit in die Hörbar genommen. Das weiß ich noch, weil er so mitgesungen hat. Aber ich habe den Text neulich gehört und habe gedacht, das halte ich gar nicht gut aus. Ich merke, dass sich auch in meiner Denke und meinem Empfinden viel verschoben hat. Weil er, bevor er dann zu so einem versöhnlichen Ende kommt mit eigentlich liebe ich dich doch und sei doch meine Frau, so, sagt er erstmal, wie siehst du eigentlich aus und du lässt dich gehen und deine Figur und mach mal ein bisschen was aus dir. Also es ist so, dass ich es hat sich so gewundert und habe ich so gedacht, ach guck mal. Hat sich was verändert.
Aber das gibt's nun mal. Es gibt solche Männer. Und warum sollen die das nicht singen? Ich finde, das darf man nicht verbieten. Man darf nicht plötzlich damit anfangen, Charles Aznavour nicht mehr zu spielen. Oder Serge Gainsbourg oder so.
Dafür würde ich auch nicht plädieren. Ich würde nicht fürs Verbieten solcher, das wäre mehr als Zensur.
Das aber ist es gar nicht. Gibt inzwischen Zensur. Das sind Dinge, die nenne ich Zensur.
Mhm.
Ich meine, wir sensibilisieren uns langsam wirklich zu Tode, habe ich das Gefühl. Ja. Es darf nicht verordnet werden. Wir müssen ein anderes Bewusstsein haben. Das ist völlig klar. Ein anderes Bewusstsein für Minderheiten. Wir müssen uns in die Reihen versetzen, müssen mit Worten aufpassen, aber es darf nicht immer nur verordnet werden.
Gut.
Es ist ein langsamer Prozess und jetzt geht plötzlich alles sehr schnell und diese ganze Woke-Bewegung ist einfach nur die Pest.
Gut, dann lassen Sie uns mal gemeinsam überlegen, laut denken, wie man das hinkriegen könnte. Also wird es uns beiden zum Beispiel gelingen, können wir davon ausgehen, dass es uns zu 100% gelingt, uns in Person XY oder in Minderheit XY hineinzuversetzen, die werden wahrscheinlich sagen, oder diese Person wird wahrscheinlich sagen, nein, wie denn auch? Wie willst du wissen, welche Erfahrung ich gemacht habe?
Das darf man gar nicht, das ist dann Aneignung.
Das ist nochmal eine andere Sache. Aber wie schaffen wir es denn, ohne uns zu erheben, ohne uns lustig zu machen, ohne aber auch den Verstand zu verlieren und zu übervorsichtig zu werden, weil was stirbt, und da kriege ich auch einen Knall, ist der Humor. Daran merkt man es am ehesten.
Wissen Sie, woran das liegt?
Na?
Humor ist nichts anderes als Distanz. Ich trete aus mir raus oder gucke mir eine Situation ein bisschen aus der Ferne an und kann darüber lachen. Und diese Situation, in der wir jetzt langsam sind, da ist keine Distanz mehr. Diese Menschen, die nur noch woke sind, haben zu sich selber auch keine Distanz. Die können auch über nichts mehr lachen. Das ist ganz schlimm.
Was machen wir denn, diese Diskussion nicht so hart werden zu lassen, um ein Verständnis für alle Seiten zu finden, auch für die Seite, die die Zeit für sich in Anspruch nimmt, auch für die Seite, die sagt, sorry, das ist mir too much. Wie kriegen wir das hin, ohne so harte Fronten zu haben?
Mühe geben, die anderen zu verstehen und verdammt nochmal doch versuchen, soweit man das kann, sich in sie reinzuversetzen. Das verändert automatisch den Blick, das verändert automatisch die Herangehensweise, die Sprache. Das ist eine Pflicht und Schuldigkeit, die wir haben, absolut.
Also ich mag
sie. Aber das hat nichts mit Gendern oder so zu tun. Das ist aufgezwungen. Diese Sprache ist Gendersprache und Sternchen und so, finde ich, ist aufgezwungen, oder? Es interessiert mich natürlich besonders, wie Sie das sehen.
Ich weiß,
als Frau.
Ich weiß, dass Sie die Gegenfrage immer auch als Mittel einsetzen. Mhm. Aber in dem Fall.
Kein Mittel, wirklich Interesse.
Ich bin noch unentschlossen. Und das gestehe ich mir auch zu und das gestehe ich auch allen anderen zu. Und ich würde mir wünschen, dass alle anderen das allen anderen zugestehen. Denn dann hätten wir auch vielleicht die Zeit, damit sich bestimmte Wahrheiten setzen, dass sich bestimmte Traditionen ändern und dass man vielleicht auch, ich würde ja dafür plädieren, nicht ganz so empfindlich zu sein. Ich habe so das Gefühl und ich weiß, dass mich das sehr, sehr angreifbar macht. Schon dass ich das jetzt voranstelle, zeigt, wie dünnhäutig alle sind und wie sehr man darauf wartet, dass jemand einen Fehler macht oder sich unglücklich ausdrückt. Aber ich nehme noch mal den Humor als meinen besten Freund, als mein Grundwasser, wenn man so will. Ich mache da bestimmt auch hin und wieder Sachen falsch oder unbedacht und ich habe auch mit Sicherheit schon Menschen mit einer schlechten Pointe gekränkt oder nicht zum Lachen gebracht. Aber da wir den Humor jetzt gesellschaftlich verhandeln, finde ich, ist uns allen nicht aufgefallen, dass wir nie die Schiedsrichter ausgerufen haben. Wir sind 8 Milliarden Schiedsrichter, von denen immer jemand die Hand heben wird und sagen wird, sorry, hat mich beleidigt, hat mich verletzt, finde ich nicht gut, schlechter Geschmack. So, also innerhalb welchen Rahmens wollen wir uns bewegen? Und da habe ich jetzt neulich eine ganz schöne mögliche Antwort drauf gefunden. Was Humor darf, finde ich, ist schwerer zu beantworten als die Momente, in denen ich subjektiv spüre, wo ich finde, dass Humor das nun gerade nicht darf. Zum Beispiel, abgenudeltes Beispiel, Dieter Bohlen, der seine öffentliche Machtposition ausnutzt, eine junge Frau vorführt und sagt, hast du nach dem Abi gemacht, hast du die Jungs durchgenudelt?
Schrecklich.
Ein Beispiel. Oder ein völlig unbedeutender Kabarettist, den kein Mensch kennt, der über eine Ex-Frau von so einem Schlagertrompeter sowas veröffentlicht wie, das ist die Schlagermatratze, die ihre Beine breit gemacht hat, um den nächsten Karriereschritt zu machen.
Schrecklich.
Und er beruft sich aber, dann, da komme ich auf den Punkt, auf die Freiheit der Satire. Und das tun viele, die ihre Hassreden tarnen mit, Satire darf alles. Und
das
da würde
aber
ich sagen,
Satire.
Nein, wer beurteilt
da ist die Grenze,
das?
Ja.
Wer beurteilt das?
Wir.
Ja, wer sind wir? Wer sind wir?
Wir alle.
Haben unterschiedliche Meinungen.
Wir sollten ein geschärftes Urteilsvermögen haben in diesen Dingen. Ich fand sehr gut, was Sie gerade gesagt haben. Es ist ein Prozess. Und in diesem Prozess kann auch ruhig mal Gendersprache vorkommen. Vielleicht lassen wir es wieder irgendwann, weil wir merken, es geht doch nicht oder es nützt nichts. Und all diese Dinge können ruhig auch mal hochkochen, ja. Und wir müssen vielleicht jetzt mal mit Macht ein bisschen sensibler werden, aber das darf nicht zur Regel werden. Es darf keine Verbote geben. Es gibt auch in der Kunst langsam Verbote, ja, dass Bilder von Balthus, von dem Maler Balthus, über den ich auch einen Film gemacht habe, der junge Mädchen gemalt hat, manchmal nackt. Für ihn waren das Engel. Er hätte nie eines dieser Mädchen angerührt, auch nur. Und er hat gesagt, wenn ich das male, dann höre ich im Kopf Musik von Mozart. Also alles wunderbar, aber es sind nun mal nackte Mädchen und im Metropolitan Museum mussten einige dieser Bilder abgehängt werden. Und das ist schrecklich. Auch bei Helmut Newton, über den ich einen Film gemacht habe, gab es natürlich diese Diskussion. Und ich finde, die Freiheit der Kunst ist unglaublich wertvoll. Und es muss alles gezeigt werden dürfen, zum Beispiel. Ja,
ja, Sie haben mich jetzt gerade über meine Perspektive als Frau gefragt. Und
ja,
ich sehe es vielleicht naturgemäß, vielleicht auch einfach nur rein geschmäcklerisch, möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt anders. Mhm. Und mir ist egal, ob der Mozart gehört hat oder Engel sieht oder so, im Zweifel. Vielleicht finde ich sogar seine Kunst hässlich oder ich finde sie schön. Ich bin nicht dafür, die Dinge zu verbieten. Ich dränge nur darauf, dass wir eine Art finden, neu darüber zu streiten.
Ja, ja, das ist
also
absolut,
auch wirklich ja, eine, weil momentan gibt es diese ist auch kein neuer Gedanke, weiß ich. Ne, es gibt dafür und dagegen. Es gibt Schwarz und Weiß und es gibt, wenn du nicht links bist, bist du rechts und so. Das ist so ermüdend und es erstickt alles Schöne. Ja. Und ich möchte, dass wir beide uns nicht in diesem Format, aber das nächste Mal beim Essen oder wenn wir uns begegnen, über diesen Balthus den Kopf heiß reden. Mhm. Und ich ihnen sage, warum ich das geschmacklos finde. Und sie mir was über ihn und seine Lebensgeschichte sagen. Und ich halte wieder dagegen. Und anschließend aber werden wir möglicherweise beide bereichert aus diesem Gespräch herausgehen.
Absolut.
Vielleicht.
Ja, klar.
Und das fehlt mir so ein bisschen.
Ja, das war bei dem im Fall Helmut Newton auch so. Ja, auch ich bin dann auf Tournee gegangen mit dem Film durch Kinos. Da gab es tolle Diskussionen. Darf man es zeigen, darf man es nicht zeigen? Ich sage, man muss es zeigen, mhm, um es diskutieren zu können. Ja?
Da sind wir auch bei den Denkmälern. Es sind ja viele Denkmäler,
ja, ja,
die gestürzt werden sollen, ja, oder die wegkommen sollen. Und ich denke, dass die da schon richtig stehen, sogar mit dem Verweis Denkmal. Und dass sie vielleicht noch mit anderen Informationen ausgestattet werden sollen. Sie können nämlich zum Mahnmal werden auf diese Art und Weise und sie
absolut
können einem Geschichte vermitteln. Nur dann, ne, also dieses Verbieten, da bin ich bei Ihnen, das ist nicht die richtige Methode.
Sehr schön, der Hinweis auf Denkmal.
Ja. So, Musik. Ich freue mich sehr, dass Sie eine Künstlerin mitgebracht haben, die bis heute so ein Solitär eigentlich ist, finde ich, so. Kunstwerk, Sängerin, alles mögliche, Grace Jones. Sie haben sich für I've Seen That Face Before entschieden. Wie ist Ihre Geschichte zu diesem Lied?
Grace Jones ist so ein Wesen zwischen New York und Paris. Und hier schwirrt sie hin und her zwischen beiden Sprachen. Und New York deshalb, weil da habe ich sie kennengelernt. Und zwar im legendären Studio 54 an einem Abend. Kennengelernt heißt, ich habe sie von Weitem gesehen. Ich war mit Freunden da. Es war nicht der berühmte Abend, wo Bianca Jagger auf einem weißen Schimmel reinritt und Calvin Klein vollgekokst mit Truman Capote in der Ecke lag. Es war eher so ein zahmer Abend. Aber Grace Jones war da und zwar mit Dolph Lundgren.
Oh.
Diesem wahnsinnigen Schweden, der auch mit nacktem Oberkörper da auftrat und so. Und es war ein verrückter Abend, ja. Allein diese vielen Separés im Studio 54, wo sich dann bestimmte Dinge taten. Und dann habe ich sie nie mehr wiedergesehen, bis vor ein paar Jahren, als ich diesen Film über Helmut Newton machte. Und Helmut Newton hat die schönsten Fotos von Grace Jones gemacht, mhm, im Nackt, aber mit einem Schatten auf den entscheidenden Stellen vor einem Gitter und wunderbar. Ganz anders als das Sterncover, das berühmte, gegen das Alice Schwarzer geklagt hat,
oh,
wo Grace Jones als Schwarze nackt auf diesem Titelblatt sitzt mit Ketten an den Füßen. Riesengeschichte damals, ja.
Ich glaube, das Sterncover würde auch heute wieder für Trubel sorgen. Ob Frau Schwarzer noch mal klagen würde, wage ich zu bezweifeln. Aber ich weiß, da lauert noch eine kleine Grace Jones-Geschichte in Ihnen.
Das Helmut-Newton-Foto auf dem Sterncover war wirklich damals ein Skandal. Und ich fand es aber interessant, weil das hat genau die Diskussionen ausgelöst, die heute eigentlich fehlen. Weil sich keiner traut zu diskutieren. Es wird einfach nur verdammt. Also ich habe Grace Jones dann nach diesem Studio 54 ewig nicht mehr gesehen. Und als ich den Film bei Helmut Newton machte, dachte ich, jetzt muss Grace Jones da rein. Sie ist aber nie zu erreichen. Sie lebt auf Jamaika und sagt zu und wieder ab und wieder zu und wieder ab. Und machen Sie das mal von Deutschland aus mit einem Team, mit einem Kamerateam. Es geht eigentlich gar nicht. Aber Ich habe gesagt, irgendwie kriegen wir es schon hin und flog nach Jamaika mit meinem Kamerateam. Und wer nicht da war, war Grace Jones. Und wir mieteten uns in einem kleinen Hotel ein. Und ich wusste aber, dass sie auf der Insel ist. Und dann habe ich mit ihrem Manager in Paris telefoniert und mit einer Freundin von der Freundin, die ich kannte. Und zum Schluss nach 3 Tagen hatte ich sie am Telefon und wir haben uns verabredet. Und zwar für 3 Uhr nachmittags auf einer wunderschönen Terrasse am Meer. Wer nicht kam, war Grace Jones.
Überraschung.
Wieder nichts, Überraschung. Am nächsten Tag dasselbe Spiel, da war ein Tennismatch. Die Frau ist ein totaler Tennisfan und muss jedes Tennisspiel im Fernsehen sehen. Und ich glaube, da war gerade Wimbledon oder sowas. Und sie erschien wieder nicht. Wir verzweifelt, weil das Licht wegging. Und wir hatten natürlich keine Lampen dabei, weil das alles für nachmittags geplant war. Es wurde dunkel. Wir rannten in unsere Zimmer, rissen alle Stehlampen raus, die es überhaupt die zur Verfügung standen, machten Licht auf dieser Terrasse und Grace Jones kam dann irgendwann so gegen 10 Uhr abends und wollte erstmal eine Flasche Whispering Angel haben. Das ist ein berühmter Rosé. Mhm. Die haben wir dann zusammen geleert und es wurde immer lustiger. Die ist reizend übrigens. Eine wunderbare Frau, inzwischen über 70. Und sieht immer noch so aus wie damals im Studio 54. Und das wurde ein wunderbares Interview mit den Lampen aus unseren Hotelzimmern und noch ein paar Fläschchen Whispering Angel. Sie war großartig.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute der Produzent, Journalist, Moderator Gero von Böhm. Und wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann unter der Adresse hörbar@radio1.de. Ohne Sie natürlich zu kennen, halte ich Sie für jemanden, der in der Regel bei sehr klarem Verstand ist. Wahrscheinlich können Sie sogar 3 Gläser Wein trinken und sind noch recht klar im Kopf. Stimmt das?
Das würde ich so sehen, ja. Ich kann auch 4 Gläser trinken und bin noch klar im Kopf, hoffe ich.
Aha, das heißt, der ich Alkohol. Liebe Wein. Ja, aber der Alkohol scheint dann so, also man trinkt ja auch, glaube ich, Alkohol, um so ein bisschen in dieses Glimmen und Glühen, diesen Effekt zu bekommen oder so ein bisschen in den Rausch zu geraten.
Nee? Eigentlich zum Essen vor allem. Ein Essen ohne einen guten Wein ist für mich kein Essen, ehrlich gesagt. Auch mittags trinke ich ein Gläschen. Das ist sehr, das habe ich mir in Frankreich angewöhnt, weil die trinken ja wirklich nur zum Essen, nicht wie in Deutschland, wo dann noch eine Flasche und noch eine Flasche aufgeht. Mhm. Nach dem Essen bis 3 Uhr morgens, das machen die nicht. Dann gibt es nur noch Wasser meistens.
De l'eau.
Das Château de la Pompe, das ist das aus dem Wasserhahn.
Aber wie ist es denn mit Ihnen und dem Rausch? Könnten Sie sich vorstellen, von Microdosing haben Sie bestimmt schon gehört, wären Sie mutig genug, LSD mal per Microdosing auszuprobieren?
Ich habe LSD ausprobiert und keineswegs per Microdosing.
Ach
da
so?
Da sind wir wieder bei meiner New Yorker Zeit und es war ein absolutes Horrorerlebnis, eines der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben. Ich habe es in einem Hotelzimmer gemacht, leichtsinnigerweise allein. Ja, irgendjemand hatte mir das gegeben, probier doch mal. Und bin dann so als Spinne, ich habe eine Spinnenphobie.
Ich auch.
Meine Frau wird gellend laut gerufen, wenn irgendwo ein Tier da an der Decke ist auch nur und muss dann auf die Leiter klettern. Und bin als Spinne die Wand in diesem Hotelzimmer hochgeklettert. Es war furchtbar.
Oh Gott.
Es war ein absoluter Albtraum. Also das war vielleicht eben nicht Microdosing, sondern ein bisschen zu
Overdosing.
Viel. Aber ich habe alles mal ausprobiert, weil ich alles einmal wissen wollte, wie ist das? LSD war schrecklich, Kokain war fantastisch. Ich konnte klarer denken, ein einziges Mal genommen, nie mehr.
Weil es so, das ist ja das Bestechen, ne? Weil man merkt, okay, jetzt muss man, das ist die Gefahr, es ist
absolut,
zu gut wahrscheinlich.
Nie mehr. Ja. Haschisch hat mich immer gelangweilt, das macht alles so langsam, bei mir jedenfalls. Und das ist meine Drogengeschichte, die kurze.
Haben Sie während dieses Spinnenerlebnisses, ich weiß ja nicht, wie lange hat das gedauert, was denken Sie, können Sie es in etwa einschätzen?
Das kann man nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, das ist eine Ewigkeit.
Ja.
Und ich bin dann irgendwann wahrscheinlich eingeschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht und war verzweifelt. Und das hat ein paar Tage angehalten.
Ist Ihr Verstand?
Habe ich auch meinen Kindern übrigens immer erzählt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen sollen. Ich stehe auf dem Standpunkt, das habe ich denen auch gesagt, wir haben so viel körpereigene Drogen und so viele wunderbare Opiate in unserem Kopf, die Endorphine. Und wenn wir es nicht schaffen, die selber aus eigener Kraft irgendwie zum Tanzen zu bringen, dann ist es schade einfach, wenn man so Fremdeinflüsse braucht. Ich rede nicht von Alkohol, das ist was Wunderbares. Alkohol, ein Wein ist herrlich. Harte Sachen nur ganz selten. Was ich liebe, ist zum Beispiel so ein Negroni-Cocktail. Aber nur, wenn ich in Italien bin. Das passt nicht nach Berlin.
Mhm. Was passt denn nach Berlin?
Und nach Berlin passt jeder Wein. Berlin ist inzwischen so international, dass man hier erstens mal sehr guten Wein kriegt und zweitens trinken kann. Ich bin kein Biertrinker, muss ich gestehen.
Mhm.
Eigentlich passt ja Bier nach Berlin.
Eine ganz kurze Frage habe ich noch zu diesem Spinnenerlebnis, wenn ich das noch darf. Haben Sie, während Sie das spürten, kam da zwischendurch der klare Verstand oder die Nüchternheit durch, die Vernunft, die sagte, die Ihnen klar machte, was gerade passiert und die Ihnen auch klar machte, dass Sie da nicht rauskommen?
Wahrscheinlich ist die immer dabei, natürlich, denn sonst kann man es ja nicht als schrecklich und Horror empfinden. Man geht ja aus von einem bestimmten Level der Normalität und die Vernunft sagt plötzlich, du bist ja gerade in einer grässlichen Situation. War ja nicht schön, Spinne zu sein. Also die ist immer dabei und das ist vielleicht auch das Gefährliche. Ja.
Hat Ihre Frau Ihnen schon beigebracht, wie man Spinnen raussetzt?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich würde es ja nicht tun. Ich kann keine Spinne anfassen.
Nein,
das ist völlig idiotisch.
Nicht mit der Hand.
Ach so.
Nein.
Nee, da hätte ich Angst,
und
da
so.
Hätte ich Angst,
ah, ja.
Die zu verletzen oder so. Ich bin ja ein Tierfreund eigentlich. Aber okay. Was wir in Südfrankreich haben, wir immer ziemlich große Skorpione und so. Und dafür bin ich dann zuständig.
Ach, da sind Sie cool.
Und die setze ich raus.
Interessant.
Ja, da bin ich cool. Auch bei Schlangen.
Ja, ich auch.
Wir haben auch Schlangen. Schlangen ist, da hat meine Frau eine Phobie, die muss ich dann immer irgendwie beseitigen.
Ja, Sie haben schon drei Argumente für die Ehe geliefert, finde ich. Also, wenn man so will, das ist auch nicht selbstverständlich.
Dass man sich gegenseitig hilft.
Dass man sich gegenseitig hilft. Wie sich auch gegenseitig Hannoveranerinnen und Hannoveraner sicherlich helfen, weltweit, das weiß man. Sie sind 1954 in Hannover zur Welt gekommen. In welchem Stadtteil, frage ich aus ganz eigenem Interesse.
In der Südstadt.
In der Südstadt.
Gleich beim Engesoder Friedhof.
Mhm, okay.
Also in der Südstadt.
Aber Südstadt zu sagen ist ja ungewöhnlich, weil die Hannoveraner ja eigentlich überhaupt gar keinen Dialekt haben.
Ja, die haben schon. Doch, man hört das. Ich finde, man hört das. Absolut.
Ach.
Also in der Südstadt war das so.
Ich weiß nicht, mit wem Sie da in der Südstadt geredet haben, aber...
Mit den einfachen Leuten, bei denen bin ich aufgewachsen. Meine Eltern waren Flüchtlinge. Wir haben mit Großeltern zusammen in immerhin drei Zimmern gewohnt und da drüben war irgendwo ein Spielplatz, aber auch noch die Trümmer aus dem Krieg. Die waren irgendwie nie weggeräumt worden, war toll zum Spielen natürlich.
Haben Sie Geschwister?
Nein.
Haben Sie schnell Freunde gefunden?
Immer sehr schnell, ja. Ja.
Was an Ihrer, was an was, woran lag das? Sind Sie ein offenes Kind gewesen?
An meiner Neugier wahrscheinlich. Ich wollte immer wissen, wer ist das? Habe die dann ausgefragt. Ich bin auch übrigens an Türen gegangen, habe da geklingelt und habe gefragt, was ist eigentlich eure Geschichte? Warum wohnt ihr hier? Wo kommt ihr her? Das war so im Alter von, sechs, sieben. War meinen Eltern wahnsinnig peinlich zum Teil, weil die dachten, die Nachbarn glauben, der Kleine spinnt. Aber ich war teilweise sehr nett. Manche haben mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Aber andere haben ihre Geschichte erzählt. Das waren noch Geschichten aus dem Krieg. Da in der Gegend gab es ganz viele Flüchtlinge. Und das war irgendwie, habe ich vielleicht so ein journalistisches Gen in mir. Oder zumindest ein stark ausgeprägtes Neugiergen. Ich war immer schon neugierig und irgendwo auch immer schon Voyeur. Ich wollte immer alles sehen. Und hören. Also
eigentlich, wenn Kinder werden ja manchmal so gemaßregelt, sei nicht so neugierig. Das ist ja ein schmaler Grat zum Wissbegierigsein. Eigentlich ist es ja was ganz Tolles, wenn Menschen, auch wenn es Kinder sind, rausgehen und Fragen stellen. Also man kann ja immer noch die Antwort verweigern, wenn man das nicht möchte. Aber Fragen stellen ist ja gut. Ich mag das total, wenn ich Kinder kennenlerne in so Alltagssituationen oder auch Kinder von Bekannten oder so. Ich mag das, wenn ich merke, dass diese Kinder ein eigenes Interesse haben und mir vielleicht wirklich auch eine Art von, ist ganz egal, worum es geht, ob es um den Hund geht oder ob es darum geht, wie ich esse, koche oder wie ich heiße oder so. Das finde ich schön.
Das ist toll. Mhm. Das ist wunderbar, Kinder fragen. Und so muss man oft wirklich drauf eingehen. Es macht auch Spaß, dann sich zu überlegen, wie erkläre ich das jetzt, wie, was sage ich jetzt, ja. Und da können ganz tolle Dialoge entstehen.
Hungry Heart haben sie mitgebracht, Bruce Springsteen.
Ja, Bruce Springsteen ist the Boss, schlicht und einfach. Das ist, glaube ich, schon der größte von allen. Am 18. Mai 2000, was haben wir jetzt, 23? Das ist Himmelfahrt und meine Himmelfahrt heißt Bruce Springsteen. Ein Konzert in Ferrara in Italien of all places, endlich. Nach 40 Jahren oder so komme ich endlich zu einem Bruce Springsteen-Konzert. Das ist, wird toll. Ich bin begeistert, jetzt schon. Nein, ich finde den einen sehr, sehr guten Typen. Und damals, als er noch nicht wirklich bekannt war, umso mehr. Ja? Die E Street Shuffle Band war unglaublich. Auch Titel auf dieser ersten LP von 10 Minuten zum Teil. Ja, wunderbar, mit Klavier, mit allem Möglichen. Also kann ich nur empfehlen, da nochmal reinzuhören.
Und im Mai geht's nach Italien für
absolut,
uns alle.
Absolut, ja.
Haben Sie Ihre Tickets haben Sie natürlich längst.
Die Tickets haben Sie wir, längst. Ja. Und ich hoffe sogar, weil wir da gewisse Beziehungen haben, einmal ganz kurz in die Garderobe zu kommen, zu sagen, you're the boss.
Gero von Böhm sitzt mir heute gegenüber. Er ist Moderator, er ist Autor, Produzent. Sie haben so viele Menschen, so viele besondere Persönlichkeiten getroffen und befragt. Dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz nach Italien und spielen das durch, dass das klappt mit Ihren Beziehungen. Und Sie kommen Backstage.
Wie schön wär's.
Ja, und Sie stehen da wirklich und stellen Sie sich einfach vor, er bietet Ihnen einen Platz an und sagt, well, man, have a seat. So, und dann ordern Sie Getränke. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, eben 2, 3 Fragen zu stellen. Oder eine. Was interessiert Sie an Bruce Springsteen?
Da muss ich nachdenken, und zwar mehrere Tage. Das kann ich jetzt leider nicht liefern. Gerne in der Badewanne kommen oft so Fragen. Ich finde so die erste Frage in einem Interview so irrsinnig wichtig, weil das so den Ton ausmacht gleich, ja. Also zum Beispiel, als ich mit Ulrich Tukur eine Sendung gemacht habe, habe ich ihn gefragt, fällt mir komischerweise gerade ein, wenn Ihr Leben ein Film wäre, was wäre der Titel? Er musste ewig nachdenken. Eine Reise bei mondheller Nacht durch dunkle Täler, hat er dann gesagt. Fand ich toll. Weil der hat auch eine helle und eine dunkle Seite, ja, und ein wunderbarer Mensch. Und so entwickelte sich dann dieses Gespräch. Also ich kann leider, ich müsste jetzt schnell in die Badewanne, aber ich fürchte, die Zeit haben wir nicht. In eine warme Badewanne, da würde mir wahrscheinlich die Frage für Bruce Springsteen oder auch drei Fragen einfallen.
Sie haben über Tuco gerade gesagt, der hat eine helle und eine dunkle Seite. Haben wir die alle?
Ich glaube schon, ja.
Mögen Sie Ihre dunkle Seite?
Ja, sehr.
Das kam aber schnell. Mögen Sie lieber als die helle?
Ich habe ja gesagt, ich bin Nachtmensch. Also ich liebe dunkle Seiten überhaupt. Und ich liebe Melancholie. Das ist was Wunderbares. Da kann ganz viel entstehen. So am Rande der Traurigkeit. Aber man ist nicht traurig, sondern man empfindet sehr viel. So, das ist, glaube ich, Melancholie. Und das ist sehr wertvoll, muss man ein bisschen pflegen. Kommt nicht immer, aber gibt's. Und kann in Traurigkeit umschlagen und geht dann aber wieder zurück in nur Melancholie. Und wenn das vorbei ist, ist man total happy. Das sind so Ausflüge. Da kann man sich auch hingeben, ruhig, ja. Also ein blödes, kitschiges Beispiel, aber im Winter in Venedig muss man eigentlich melancholisch werden. Und da fällt einem dann plötzlich ganz viel ein.
Wenn man das schafft, der Traurigkeit vielleicht nur ein Zipfelchen zu schenken und zurückzukommen, ich glaube, dieser Flirt ist super reizvoll für viele Leute. Mhm. Ich kann mir nur versuchen, das vorzustellen. Ich ich habe das nicht mit, das fehlt mir, ja, aus Gründen, keine Ahnung. Aber ich finde es interessant, mir das anzuschauen und anzuhören, weil ich auch sehe, wie viel Kreativität, wie Sie eben auch schon angedeutet haben, glaube ich, aus dieser Art von Licht entsteht. Ich sehe es wie ein Licht. Ich versuche, wie gesagt, mir immer nur das so vorzustellen. Ich sehe aber auch, dass diese Melancholie manchmal nur das Vorspiel einer tiefen Traurigkeit wird, dass man dann möglicherweise gar nicht die Wahl hat, da wieder umzukehren. Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie da so reingeglitten sind?
Da muss man aufpassen. Mhm. Das ist mir noch nicht wirklich passiert, aber es könnte passieren und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das dann ist. Aber das möchte ich eigentlich nicht unbedingt erleben. Und wenn man dann da raus ist, aus diesem, oder den Zipfel, wie Sie gesagt haben, nicht mehr hat, dann ist man wahnsinnig dankbar für all das, was man eben hat. Und wobei Melancholie hat jetzt nichts mit Zweifeln oder so zu tun. Ich finde auch Selbstzweifel, was wahnsinnig wichtig ist, ja, sollte man auch nie verlieren. Einfach so, das hat auch mit Distanz zu tun. Man tritt aus sich raus, entweder zum Lachen, das ist Humor, oder man tritt aus sich raus und überlegt, was machst du da eigentlich und ist das überhaupt gut und so. So diese Selbstzweifel, das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu haben. Also ich möchte es nicht missen.
Nee.
Ich bin mit nichts wirklich zufrieden, was ich gemacht habe bisher. Ich will den Moment gar nicht erleben, ganz zufrieden zu sein.
Na wirklich?
Denn dann hätte ich ja die Selbstzweifel nicht mehr.
Aber vielleicht ist diese Zufriedenheit, von der Sie sagen, dass Sie die nie hatten, vielleicht fühlt die sich an wie Karamell, wie was sehr Schönes, Weiches für den Moment.
Nee, das würde ich nicht sagen. Es ist eher schrecklich, wenn man feststellt, dass man es noch viel besser hätte machen können wahrscheinlich. Mit mehr Zeit, mit mehr Geld, mit anderen Ideen, die vielleicht erst hinterher kommen und so. Also das gibt's schon öfter. Ja, ja. Aber ist okay. Es ist ein Prozess, in dem man auch immer wieder lernt.
Ich finde das interessant, dass diese Art des immer in Bewegung Seienden oder des immer Entstehenden, das ist ja auch der Motor des Fortschritts. Und es wird ja auch gesagt, dass es Stillstand nicht geben darf und dass Menschen, die zufrieden sind, dann vielleicht selbstgefällig werden. Ich habe das Gefühl, dass die Seele das zwischendurch braucht, um auch mal zur Ruhe zu kommen. Dass diese Art von Unzufriedenheit ja auch immer so ein Regulativ, ich gebe Ihnen total recht.
Es ist keine Unzufriedenheit, es sind Selbstzweifel, die kurz aufploppen und die wichtig sind und dann aber auch wieder weg sind, aber Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, komplette Ruhe, Glück, Das habe ich in der Familie. Das habe ich wirklich in der Familie. Sobald da die Tür aufgeht und die kommen rein, ist alles ruhig. Ich denke an nichts anderes mehr und bin glücklich.
Aber Sie können es nicht aus sich selbst heraus generieren.
Nee, nicht so. Will ich auch gar nicht.
Gut, will ich Ihnen auch gar nicht einreden, wenn Sie das nicht wollen.
Ich bin ja nicht unglücklich dabei. Nee,
Sie wirken
und
auch glaube, nicht unglücklich.
Ich glaube, nee, das zieht einen auch zu einer bestimmten Art von Bescheidenheit, glaube ich. Und es ist schon auch wichtig, das sich zu bewahren. Also ich habe es gern. Insgesamt ist es eigentlich gut, ja, was man so gemacht hat wahrscheinlich.
Ja.
Und noch machen wird, denn es hört ja nie auf. Ja. Meine besten Freunde, Georg Stefan Troller, wird dieses Jahr 101.
Ui.
Peter Scholl-Latour, mit dem ich viel gereist bin und ihn produziert habe, überall auf der Welt.
Der war auch schon hier zu Gast.
Ah ja.
Ja, das war interessant.
Der war auch hoch in den 90ern. Also, man hat noch Chancen, was Vernünftiges zu machen.
Wie alt wollen Sie
Hopefully.
Werden? Wie alt wollen Sie werden? Haben Sie da, sind Sie abergläubisch, wenn Sie das formulieren?
Überhaupt nicht, nein. Es kann morgen vorbei sein. Das ist mir völlig klar. Ich kann jetzt irgendwie in 3 Wochen in Bolivien mit so einem kleinen Flugzeug abstürzen. Ich möchte das nicht voraussehen. Mhm. Ich würde gerne alt werden, weil das was Tolles ist, wie ich an diesen Freunden gemerkt habe. Aber ich hätte Angst vor Leiden und nicht mehr richtig denken können und so. Und ich kann nicht sagen, ich hätte kein Problem, wenn es jetzt übermorgen vorbei wäre. Aber man sollte schon das auch im Hinterkopf haben, dass das sein kann. Dann lebt man einfach besser, bewusster. Verschwendet keine Zeit, trinkt nur guten Wein. Ich finde, man sollte einmal am Tag was wirklich Gutes essen, was nicht Fleisch heißt, sondern es kann ein toller Salat sein oder ein toller Avocado, irgendwie super angemacht. Man lebt bewusster, wenn man so denkt, jeder Tag könnte der vorletzte sein. Nicht der letzte, das ist zu traurig, aber der vorletzte.
Komisch, dass wir das nicht tun, ne? Weil eigentlich wissen wir, dass der Tod nichts mit dem Alter zu tun hat.
Ja,
dass uns der Tod jederzeit, in jeder Minute.
Das sage ich ja gerade.
Ja, ja.
Absolut. Mhm. Ja, das ist einem bewusst. Und aber ich möchte schon noch eine Weile weitermachen können.
Ich bin mir sicher, dass Sie das werden.
Und die Family ist halt auch wahnsinnig spannend zu beobachten. Und mit denen zu sein, ist ein Riesenglück. Schon deshalb. Nur denen zur Last fallen wäre schrecklich. Das würde ich sehr ungern tun. Ich glaube, jeder Mensch sollte auch, wir haben darüber gesprochen, dass wenn man nicht mehr denken kann und wahnsinnige Schmerzen hat und so, jeder Mensch sollte selbstbestimmt sterben können. Das ist was in der Gesellschaft langsam ankommt, aber noch nicht ganz angekommen
leider.
Ist.
Leider.
Das ist ungeheuer wichtig. Das ist ein Menschenrecht und das wird sich aber, so wie Sie vorhin gesagt haben, mit Political Correctness und so, das ist ein Prozess. In dem Prozess sind wir gerade und das ist ein sehr positiver Prozess. Dieser Weg zum selbstbestimmten Sterben, das möglich sein muss. Muss eine Wahlmöglichkeit sein.
Ja, ich beobachte immer, dass sich die Dinge verändern und dann plötzlich wieder so, das ist wirklich so 3 Schritte vor und 4 ja. zurück, habe ich so den Eindruck. Und bei einigen Sachen hatte ich so die Hoffnung, dass wenn die Mehrheit der Politikerinnen und Politiker in das betreffende Alter kommt, um selbst festzustellen, dass die eigenen Eltern langsam krank werden oder Hilfe brauchen oder aber auch wirklich gehen möchten. Denn auch Lebensmüdigkeit ist ja eine Sache, die verständlich ist. Und
absolut.
Ich glaube, das ist was Tolles, das ist eine tolle Einrichtung, ist ganz tröstlich, wenn der Kopf einem signalisiert, war gut, war schön, war voll, war prall und jetzt bin ich erschöpft, jetzt will ich gehen.
Ja.
Und dann nicht gehen zu dürfen?
Ja, schrecklich.
Hm. Ja. Okay.
Aber es wird kommen, ich bin ziemlich sicher.
Ich hoffe es. Patti Smith ist eine Person, die mit ihrem Leben schon gespielt hat, mehrere Male ziemlich gespielt hat. Wenn Sie gestatten, würden wir jetzt erstmal den Song spielen und hören uns dann an, warum Sie ihn mitgebracht haben.
Okay.
Bevor mein heutiger Gast Gero von Böhm seine Geschichte zu Patti Smith erzählt, versuche ich eine alte Erinnerung rauszukramen. Und ich glaube, es war Alexander Osang, der bei einem seiner zwei Hörbarbesuche, ich glaube, der letzte war vor 3 Jahren ungefähr.
Der muss mal wieder kommen, der gibt noch mehr her. Der ist toll.
Der gibt ganz viel her, total. Aber er hat erzählt, dass, ich glaube, er hat auch Patti Smith mitgebracht, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall kam die Geschichte, dass er, glaube ich, was mit Patti Smith machen wollte. Im Zweifel wollte er sie interviewen. Ich glaube, das war in der Zeit, in der er mit seiner Frau in Amerika gelebt hat.
New York.
Ja. Und es gab wohl diese Situation, ich erzähle die Geschichte jetzt leider schlecht, aber wenn er sie erzählt, ist sie lustig oder war sie sehr lustig, dass er immer versucht hat, sie zu erreichen und das klappte offenbar nicht und er hinterließ immer seine Nummer. Und eines Tages aber rief sie zurück und seine Frau war dran und sagte so, ja, wer ist denn da? Well, hier ist Patti Smith. Ja, ja, alles klar. Und hat wohl offenbar wirklich gedacht, das sei ein Telefonstreich und hat, ich weiß nicht, ob aufgelegt oder ist zumindest nicht ausgerichtet. Jedenfalls ist das eine Sache, wo er sich eine Weile die Wunden lecken musste, dass das dann dadurch, glaube ich, nie zustande gekommen ist.
Nein,
lieber Alexander, falls ich diese Geschichte jetzt in bruchstückhaft und dann auch noch falsch erzählt habe, bitte entschuldige, aber allein die Vorstellung, dass man sich im Nachhinein von seiner Frau erzählen lässt oder von seinem Mann oder egal von wem, ach so, ja, die hat vor 3 Wochen angerufen, dann war die das wirklich, ja, sorry. Wie ist denn Ihre Geschichte zu Patti Smith?
Ja, ich verehre sie sehr, weil sie ein Mensch ist. Ja, im Jüdischen würde man sagen, ein Mensch. Ein wirklicher, das volle Menschenleben. Zugewandt, bescheiden, reizend, große Künstlerin, tolle Sängerin. Sie schreibt wunderbar. Ich weiß nicht, ob Sie ihre Bücher kennen. Absolut lesenswert. Tolle Fotografin. Sie hat mir mal ein Bild vom Eiffelturm geschenkt mit wunderbaren Malereien drumherum. Also eine tolle Frau, übrigens wahnsinnig bescheiden. Und ich habe ein Porträt mit ihr gemacht und sie bestand, in Paris war das, und sie bestand darauf, auf die Spuren von Rimbaud zu gehen, von diesem wunderbaren Dichter aus dem 19. Jahrhundert. Und wir sind also in das Hotel gegangen, wo er immer wohnte. Wir sind in Buchhandlungen gegangen, haben nach alten Originalausgaben geguckt. Sie hat rezitiert, Rimbaud. Und schließlich landeten wir auf dem Friedhof Montparnasse. Und sie hat die Fähigkeit, mit Toten zu sprechen. Wir haben also aufgesucht Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Wir haben Serge Gainsbourg besucht.
Liegen die beieinander, die zwei eigentlich?
Die zwei liegen beieinander, ja. Mhm. Und dann ging sie in einen kleinen Obstladen am Rande des Friedhofs, kaufte einen Apfel und sagte, jetzt müssen wir das Grab von Susan Sontag, die übrigens nicht in New York begraben ist, sondern da, dieses Grab suchen, denn mit ihr muss ich unbedingt noch sprechen. Wir haben noch einiges zu besprechen. Strömender Regen, wir mit Schirmen bewaffnet, fanden dann schließlich nach wirklich langer Suche auf diesem riesigen Friedhof das Grab von Susan Sontag und sie bat uns, einen Moment zurückzutreten und sie trat in einen Dialog mit Susan ein und legte diesen roten Apfel auf das Grab. Das durften wir dann wieder drehen und das war schön. Und so ist Patti Smith. Sie hat, wie gesagt, das volle Menschenleben mit Verbindung zum Himmel.
Haben Sie sie gefragt, was sie gehört hat, was die Toten ihr gesagt haben?
Natürlich habe ich das sofort gefragt. Und? Hat sie nicht erzählt? Hat darf sie nicht gesagt? Sagen? Hm. Darf sie nicht sagen? Weil die in ihrer Welt sind und nur sie das empfängt und so weiter. Also das war leider, die Frage ging etwas ins Leere des Himmels.
Das passiert, aber manchmal, sie haben es ja auch schon geschafft, Leute, die ihnen erst keine Antwort oder nur widerwillig antworten wollten, die zurückzuholen oder die überhaupt erst mal zu ihnen zu holen. Federico Fellini war so ein Fall.
Fellini, ja, Fellini, das ist wirklich lange her. Der hat sich total verweigert, der hat sich mir abgewandt, so wie wenn ich jetzt nach rechts mich einfach selbst mit dem Stuhl umdrehen würde und ließ alle Fragen an sich abprallen. Und dann habe ich angefangen, ihn nach den Frauen zu fragen. Mhm. Ja, was sind Frauen für Sie? Wunderwesen kam dann und dann leuchteten plötzlich seine Augen. Er drehte sich zu mir und ab da war alles okay. Aber am Anfang völlig abweisend, hat ihn alles nicht interessiert. Auch sein neuester Film, für den er eigentlich Werbung machen wollte, er hatte keine Lust an dem Tag. Und ich wusste natürlich um sein Verhältnis zu Frauen. Ja, er war ein großer Frauenliebhaber und hat die Frauen verehrt. Manchmal zum Leidwesen seiner Frau Giulietta Masina.
Mit Sicherheit.
Aber da wusste ich, irgendwie hatte ich im Hinterkopf, da kriege ich ihn. Obwohl ich das Thema überhaupt nicht aufgeschrieben hatte oder nicht wirklich auf der Pfanne hatte. Aber das Stichwort hat genügt. Und so ist das manchmal.
Hat Sie das besonders herausgefordert? Weil es kann ja auch bedeuten, wenn man jemanden sogar vielleicht ein bisschen kennt, in jedem Fall sympathisch findet, das kann ein gutes Gespräch werden, das kann aber auch ein Gespräch ohne Ecken und Kanten werden, wenn da aber jemand ist, der sich möglicherweise ein bisschen verweigert, aber nicht geht.
Naja, natürlich ist das eine Herausforderung, denn er geht ja nicht. Er ist ja für dich da. Also mach was, tu was, schmeiß dein blödes Konzept weg und denk dir gefälligst jetzt was aus. Das sind tolle Momente eigentlich, weil da ist man echt gefordert, das kennen Sie ja auch.
Sind Ihnen die lieber, diese Momente?
Ja, immer wenn was Unvorhergesehenes passiert, ist natürlich das Allerbeste. Wenn man sein Konzept, was man natürlich hat, ich bin auch so ein Vorbereitungsfreak, einfach wegschmeißen kann und das ganze Ding in eine völlig andere Richtung läuft, ist wunderbar. Mhm. So Schwierigkeiten sind gut, weil die muss man dann überwinden. Ist schön.
Und Sie teilen sich auch dem Zuhörer, der Zuhörerin mit oft. Also es wird nicht immer... Zu meinem Erstaunen wird das nicht immer richtig interpretiert. Also ich hatte hier auch schon wirklich schöne Gespräche mit auf so einer Humorebene eher. Also ich treffe tatsächlich hier selten in diesem Format Menschen, die mir nicht sympathisch sind. Mhm. Dazu ist es mir zu wichtig, dass die glänzen und leuchten. Das muss ich wirklich so sagen. Und wir alle Freude haben miteinander, wir alle Spaß haben miteinander. Ich hätte kein Interesse in so einem tendenziell eher sympathischen Format, jemanden gut aussehen zu lassen, von dem ich glaube, es ist, möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ja, dazu gibt's andere Formate. Diesen Luxus gönnen wir uns nach all der langen Zeit. Jetzt habe ich auch meinen Faden verloren. Warum
ja, aber so denke ich auch, absolut. Ich habe immer nur Menschen eingeladen und immer nur Porträts über Menschen gemacht, die ich irgendwo gut fand, irgendwo sympathisch fand. Und was ist dahinter? Ist der wirklich so toll? Mhm. Also ich habe nie irgendwie so das Bedürfnis gehabt, jetzt jemand aufs Glatteis zu führen, zu verreißen in einem Film.
Nein.
Oder so. Überhaupt nicht. Nein. Das hätte mich nicht so interessiert.
Nein.
Weil mit denen will man ja auch gar nicht so zusammen sein.
Nee, will man nicht, genau. Genau. Und worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ich habe jetzt den Faden wieder, dass manchmal so eine Art Tanz, der sich im Studio ganz deutlich zeigt, eine Sympathie, die sich auch so durch, ich glaube, das richtige Wort ist Frotzelei. Mhm. Ne, wenn man den anderen so ein bisschen, was ich neckt, das liebt sich. Das wird oft missverstanden. Mhm. Also da kann es passieren, dass Leute schreiben und sagen, oh, das war aber schwierig, ne? Also ihr seid ja gar nicht klargekommen miteinander. Was ich interessant finde, dass sich das oft nicht so vermittelt.
Kenne ich auch, absolut, ja. So diese kleinen Florettfechtereien. Die werden dann irgendwie als Krise interpretiert oder so. Ja, ja, kenne ich ja auch.
Wir hören Musik aus Ihrer Kindheit, über die wir so gut wie gar nicht gesprochen haben. Aber Sie haben ja gesagt, Sie sprechen ungern über sich selbst. Deswegen haben wir Oder deswegen habe ich einiges ausgelassen in Ihrer Biografie. Aber so ein bisschen zurück können wir noch in den letzten Minuten. Sie haben die Beatles mitgebracht. Buy Me Love. Dafür haben Sie sich entschieden. Ist ja so einfach, nicht einen Song rauszusuchen aus dem Werk der Beatles.
Nee, das habe ich einfach die Augen zugemacht und mit dem Zeigefinger da drauf getippt, weil ich finde sie fast alle toll. Und als Kind habe ich das röhrend laut gehört. Mhm. Also als der Song rauskam, muss ich so 7 oder 8 gewesen sein. Und da fing das an mit den Beatles. Und ich hatte einen Vetter, ich hatte zwar keine Geschwister, aber einen Vetter, der bei uns öfter war, und der hörte nur Rolling Stones. Und damit konnte ich nichts anfangen. Ich stand komplett auf die Beatles. Mir war das andere irgendwie wahrscheinlich zu wild oder so. Es entsprach mir mehr und ihm total die Rolling Stones. Es waren diese zwei Welten damals. Can't buy me love, love.
I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. Der Journalist, Moderator, Produzent Gero von Böhm ist zu Gast und uns muss jetzt gelingen, das quasi Unmögliche. In den letzten Minuten bringen wir sowohl den Schritt zurück noch unter, bisschen Kindheit, oder sagen wir mal ihren Werdegang. Und ein bisschen Frankreich ist beides wichtig für Sie. Der Werdegang lässt sich erstaunlich schnell erzählen, denn Sie sind irre schnell zum Journalismus gekommen. Sie waren eigentlich viel zu jung, um für so Zeitungen wie Die Zeit zu schreiben. Und wenn die mehr stimmt, dann haben Sie Artikel geschrieben, haben sie dorthin geschickt, die sind dann manchmal veröffentlicht worden, weil hätten sie sich gezeigt, hätte man gesehen, Mensch, der ist ja gerade erst 23, der ist viel zu jung.
Das stimmt.
Und dann irgendwann sind sie nach Hamburg eingeladen worden und haben gewusst, dass der Journalismus darin besteht, um 11 Uhr Cognac zu trinken.
So war das. Da holte der Zeitredakteur, mit dem ich verabredet war, um 11 Uhr morgens einen Cognac, ein Courvoisier aus der Schleiflackwand, aus der weißen, im Pressehaus Speersort und hoch die Tassen. Und zwar lustig, sehr lustig. Da dachte ich, hier bin ich genau richtig, da bleibe ich doch dabei. Dann habe ich mein Jurastudium gar nicht zu Ende gemacht, sondern habe dann diese Popwelle SWF3 so ein bisschen mit aufgebaut beim Südwestfunk. Und dann ging das immer weiter. Dann rief eines Tages ein Fernsehredakteur an, dem irgendwie meine Moderationen gefielen und der sagte, ja Mensch, machen Sie doch mal für uns einen Film. Ich sage, das kann ich nicht, ich bin ein Radiomensch und schreibe, aber ich habe das ja gar nicht gelernt und hatte richtig Schiss davor. Und dann gab der mir aber einen Kameramann mit, einen tollen, mit dem ich mich wahnsinnig gut verstand und der hat mir das innerhalb kürzester Zeit beigebracht und seitdem mache ich den Quatsch. Also Werdegang ist immer noch, das ist kann ja auch nichts anderes. Und es macht immer noch Spaß wie am ersten Tag, es ist völlig verrückt. Es geht immer noch ein Schauer über den Rücken am ersten Drehtag, wenn die erste Klappe fällt. Es ist kein anderes Gefühl als vor, was weiß ich, 45 Jahren oder so. Und das genießt man, ehrlich gesagt. Wenn das aufhört, höre ich auf, ist ja klar.
Gibt es einen Fehler, den Sie einfach immer wieder machen, über den Sie sich wirklich ärgern?
Ich mache keine Fehler.
Okay.
Doch, doch, natürlich gibt's Fehler, die ich immer wieder mache. Ich lasse mich vielleicht zu schnell begeistern von Dingen.
Und, das ist kein Fehler.
Auch, kein Fehler?
Nein, ich glaube nicht.
Da gibt's wirklich keinen, ja.
Nein, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so leicht ist, sie zu beeindrucken, aber eine Begeisterungsfähigkeit ist doch erstmal schön und dann kann man ja immer noch sehen, ob man was überschätzt oder nicht.
Ja, okay, ja, aber ich bin leicht zu beeindrucken und zu begeistern.
Schön.
Das war immer so und das bleibt wahrscheinlich auch so.
Gut.
Ich bin ja heute auch begeistert, hier zu sein.
Und Sie meinen, das war leicht, ja? Das ist in dem Zusammenhang, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, ist das aber kein besonderes Prädikat. Ich bin leicht zu begeistern. Ich bin ja heute auch begeistert.
Sind wir alle begeistert, das ist ja wunderbar. Auch der Hund, der hier unter mir liegt oder jetzt nicht mehr.
Wir müssen noch über Frankreich sprechen, ja. Über ihre große Liebe, wo sie leben. Also ich weiß es jetzt nicht, Luberon oder Paris?
Beides.
Sie haben zwei Wohnorte in Frankreich?
Ja. Das ist ja, einer reicht nicht für dieses tolle Land. Da braucht man einen auf dem Land und eine winzige Bude in der Stadt. Weil wir Paris so lieben. Das ist wie eine Sucht, wenn man da ankommt und man atmet anders. Ja, man lässt sich treiben durch die Stadt, Stunden um Stunden, und es ist die ganze Schönheit. Es ist nun mal die schönste Stadt der Welt, mit Abstand. Und die französische Kultur hat mich immer begeistert. Balzac, Victor Hugo, die französischen Filme. Es gibt eigentlich nicht viel Besseres.
Aber warum?
Das ist ein Grund, aber ich meine, gut, man kann über die Franzosen streiten, die immer so ein bisschen schwierig sind, jedenfalls viele. Das liegt wahrscheinlich an einer Art Schizophrenie, unter der sie leiden, weil sie sind wahnsinnig stolz auf ihre französische Revolution und sind alle so ein bisschen so gestimmt, aber richten ihre Zwei-Zimmer-Wohnung oder Drei-Zimmer-Wohnung ein wie Versailles, mit schweren Brokatvorhängen, Kristalllüstern, und irgendwie ist Louis XIV da auch noch immer drin, und das nenne ich Schizophrenie. Und deshalb sind sie manchmal ein bisschen schwierig, auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Nicht die Sprache, aber das, was sie so tun. Jetzt wollen sie den armen Macron verjagen. Ich meine, das ist grotesk. Der Typ ist gut. Was Besseres kommt nicht. Womöglich Madame Le Pen.
Oh weh.
Ein Albtraum.
Die wartet schon so lange. Ja.
Naja. Also so viel, ich meine, Frankreich, wir könnten jetzt wirklich 3 Tage über dieses wunderbare Land mit seinen 2 traumhaften Küsten sprechen, über das Essen, über das teilweise noch völlig unberührte und wenig besiedelte Land.
Impossible. Wir haben keine Zeit, leider, malheureusement. Oui. Aber wir könnten diese...
La prochaine fois,
das nächste Mal, wenn wir das machen. Wir werden es wahrscheinlich privat fortsetzen müssen.
Aber nicht lieber als das.
Sind wir uns ja einig. Gut, dann haben wir jetzt aber noch einen Song. Ein Chanson. Ein Lied. Tous les bateaux, alle Schiffe. Mhm. Von Michel Polnareff. Warum dieses Lied?
Weil Michel Polnareff eine französische Ikone ist. Inzwischen völlig verschwunden. Der lebt irgendwo in Los Angeles. Keiner weiß genau wo.
Wie alt ist der?
Der muss auch so über 70 jetzt sein. Ich glaube, er wird bald 75. Ich habe mir immer überlegt, einen Film über ihn zu machen, wollte schon nach Los Angeles fliegen, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt, und er würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber den Versuch wäre es wert, weil er ist so das Epitom der 70er Jahre.
Was ist ein Epitom?
Ein Epitom ist ein Urbild. Mhm. Der 70er Jahre. Die Klamotten, diese weißgerandete Brille, die blonden Haare, ein bisschen wie Rod Stewart, aber doch nicht ganz. Der weiße Anzug mit den ausgestellten Hosen. Also das alles und eben seine Musik, zum Beispiel Tous les bateaux.
Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie heute hier zu Gast waren. Schöne Geschichten haben Sie erzählt und uns dann doch ein bisschen was über Sie verraten. Vielen Dank dafür.
Wollte ich eigentlich nicht, aber ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.